Wir Menschen, ich glaube, das kann man so pauschal oder recht allgemein sagen, wir Menschen tun uns meist schwer mit überraschenden und unerwarteten, ja, mit nicht geplanten Ereignissen, die unsere festen Abläufe stören. Im gut gefüllten Alltag, da wollen wir nicht durch Unerwartetes unterbrochen werden, sondern wir schätzen es viel mehr, zumindest wenn ich so von mir spreche, wenn alles so in seinen gewohnten Bahnen verläuft. Und ich glaube, auch gerade was Weihnachten betrifft, zeigt sich auch diese menschliche Haltung deutlich. Denn Jahr für Jahr, so ist es bei den meisten, da wird das Fest doch von langer Hand vorbereitet. Nichts ist dem Zufall überlassen und in vielen Familien gibt es feste Traditionen, was zum Beispiel am Heiligen Abend geschehen soll. Das Essen ist geplant, der ganze zeitliche Ablauf ist geplant, wer wann zu Besuch kommt, wie der Weihnachtsbaum geschmückt wird, wo er steht. Alles das folgt so festen Abläufen, die man möglichst nicht verändern sollte, wenn man keine Konflikte möchte. Also was Weihnachten angeht, ist den meisten Menschen nicht zumute nach Experimenten oder Unerwartetem. Und so hoffe ich in diesem Sinne, dass ihr bisher ein gutes, geruhsames Weihnachtsfest feiern konntet. Doch eigentlich hat Weihnachten, die Botschaft von Weihnachten oder die Ereignisse von Weihnachten, sie haben eigentlich wenig zu tun mit Planung, Routine und Gewohnheiten. Denn im Grunde ist das, was zu Weihnachten geschah, eine Aneinanderreihung von ganz vielen ungewöhnlichen, unerwarteten Ereignissen. Das geht ja schon am Anfang los. Eine Jungfrau wird schwanger. Ziemlich unerwartet. Die Geburt eines Kindes wird von Engeln bejubelt. Auch das alles andere als alltäglich. Die Eltern mit ihrem Neugeborenen werden in einem Stall plötzlich von völlig unbekannten Menschen, von Hirten besucht, die sich neugierig um das Kind drängen. Auch damit rechnet man nicht normalerweise. Und schließlich, darum geht es heute, kommen auch noch einige Weise, vermutlich waren es Sterndeuter gewesen, aus fernen Landen. Sie, von edler Herkunft vermutlich, hochgebildet, kommen in diese Unterkunft zu Maria, zu Josef und auch sie wollen dieses Kind sehen. Sie beschenken Jesus und neigen ihre vornehmen Häupter vor diesem Kind und beten es an. Was für ein unerwarteter Besuch! Was für eine unerwartete Anbetung, die sich hier ereignet! Ich lese uns jetzt mal diesen Text, den wohlbekannten Text aus Matthäus 2, wo uns das berichtet wird. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzugehen, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Anbetung lässt sich nicht aufhalten. Das ist ein erster Gedanke, den wir diesem Text hier entnehmen können. Anbetung lässt sich nicht aufhalten. Wir können uns es vorstellen, wie die Weisen eines Tages in ihrer Heimat, weit entfernt von Jerusalem, von Judäa, von Bethlehem, diesen Stern gesehen hatten. Sie wussten dann aus ihren Forschungen, aus ihren Büchern, dass dieser Stern die Geburt eines neuen Königs ankündigte. Und in ihnen kam dieser Wunsch auf, es reifte in ihnen dieser Wunsch, diesem König die Ehre zu erweisen. Dass er in einem fremden Land, in Judäa, geboren wurde, dass das eine lange und beschwerliche Reise für sie bedeuten würde, davon ließen sie sich nicht hindern. Nein, sie packten ihre Sachen, sie sattelten ihre Kamele und machten sich auf den Weg. Viele Wochen werden sie unterwegs gewesen sein. Anstrengend wird es gewesen sein. Vielleicht gefährlich wird es gewesen sein. Aber das war es ihnen wert. Anbetung lässt sich eben nicht aufhalten. Und als sie dann schließlich in Jerusalem, der Hauptstadt von Judäa, angekommen waren, gingen sie hin zum königlichen Palast. Wohin auch sonst? Könige werden doch in Palästen geboren. Doch dort treffen sie nicht nur nicht auf den neugeborenen König, nein, sie treffen auch noch auf den amtierenden König Herodes, der nichts von einer Geburt weiß. Und der ganz im Gegenteil nicht besonders erfreut ist über ihre Nachricht, über den Anlass ihres Kommens. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass ihre Reise immer noch nicht den Zielpunkt erreicht hat. Sie sollen an einen Ort namens Bethlehem gehen. Für uns heute, ja, für jeden ein Begriff, aber eigentlich damals Bethlehem war ein kleines jüdisches Dorf, nicht bekannt. Dort sollen sie hin? Dort soll der König geboren worden sein? Vielleicht waren sie skeptisch. Machte sich vielleicht auch schon eine erste Enttäuschung breit. Und doch lassen sie sich dann von diesem Vorhaben nicht abbringen. Nein, sie lassen sich nicht abhalten von ihrer Anbetung, von dem Wunsch, diesem König die Ehre zu erweisen. Sie ziehen also weiterhin in die judäische Provinz, auf die Dörfer, um den neugeborenen König zu finden. Sie wollen ihn antreffen. Sie wollen ihm die Ehre erweisen, sie wollen ihn anbeten. Jesus zu treffen, ihn zu sehen, das war ein Ziel, für das sie viele Hindernisse überwinden mussten. Es war auch ein Ziel, von dem sie sich nicht abbringen ließen. Ihr Wunsch nach Anbetung lässt sich nicht aufhalten. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an diesem hartnäckigen Wunsch, dem großen König Anbetung und Ehre zu erweisen. Lassen wir uns in unserer Anbetung doch nicht durch dieses oder jenes Hindernis, ja, davon abbringen, davon abhalten. Das sind vielleicht die vielen Aufgaben so im Alltag, die es zu erledigen gilt und die es, ja, zu bewältigen eben viel Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Und man hetzt so von Termin zu Termin, man ist gestresst und wir haben manchmal diesen Eindruck, da ist beim besten Willen keine Luft mehr. Da geht gar nichts mehr. Und sich dann mal Zeit nehmen, sich auf Jesus zu konzentrieren, wie soll das funktionieren? Da ist keine Zeit, da ist keine Luft, da ist keine Möglichkeit mehr. So empfinden wir ihm vielleicht unseren Lob, unseren Dank, unsere Fürbitte zu bringen. Da ist keine Zeit mehr, um vielleicht auch mal ein Kapitel zu lesen in seinem Wort. Lassen wir uns von diesen Eindrücken nicht beherrschen. Wenn wir Jesus anbeten, ihn anbeten und ehren wollen, dann wird sich auch ein Weg finden. Dann kann man Hindernisse überwinden. Vielleicht gibt es auch andere Hindernisse, mit denen wir zu kämpfen haben. Zum Beispiel mit der Kritik vielleicht einer uns nahestehenden Person, die uns sagt, du siehst das längst viel zu streng mit deinem Glauben. Ständig bist du dafür unterwegs. So viel Zeit geht dafür drauf. Und sie locken uns. Sie sagen uns vielleicht, schraub das doch mal ein bisschen zurück. Nimm dich doch mal ein bisschen zurück mit deinem Engagement. Dass du auch mal mitkommen kannst, wenn wir dies oder jenes Schönes tun. Reduzier das doch mal, damit du Zeit findest für ein schönes Hobby, für irgendetwas anderes. Das hast du dir doch verdient. Oder möglicherweise ist es auch einfach nur unser Smartphone, das uns gefühlt so magisch anzieht. Und wir haben ständig diesen Eindruck oder fühlen uns verleitet, darauf zu schauen. Und weil wir so abgelenkt sind, können wir uns gar nicht mehr auf etwas anderes konzentrieren und es fällt uns auch schwer, uns einige Minuten nur auf unseren Herrn zu konzentrieren. So banal können auch Anbetungshindernisse sein. Wer Jesus anbeten will, dem wird es wie die Weisen, wie es den Weisen ergangen ist, auch ergehen. Wir werden auf Hindernisse stoßen, so wie sie. Eine lange Reise, enttäuschte Erwartungen zunächst mal, ein geängstigter König, von dem man auch nicht so recht weiß, was man davon halten soll, eine langwierige Suche. Das war nicht einfach. Und doch sehen wir an ihm, dass dieser Wunsch nach Anbetung diese Hindernisse auch überwinden kann. Und das gilt damals wie heute. Das ist wichtig. Kapitulieren wir nicht vor diesen Anbetungshindernissen. Lassen wir uns nicht einfach einreden, da kann man sowieso nichts machen, da wird sich nichts ändern, das lässt sich nicht verbessern. Nein, Anbetungshindernisse können wir überwinden. Denn wo ein Wunsch ist nach Anbetung, da lässt sich Anbetung eigentlich auch nicht stoppen. Da wird es belohnt, wenn wir hartnäckig dranbleiben. Wie bei diesen Weisen. Es heißt am Schluss, als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Große Freude herrscht bei den Weisen, als sie ihr Ziel erreicht haben endlich. Anbetung ist also, das sehen wir daran, auch keine lästige Pflichtübung, die wir irgendwie noch eintakten müssen. Es ist ein Privileg. Es tut gut, den Herrn zu anbeten. Es stärkt, es erfreut, den Herrn zu anbeten. Drum kämpfen wir darum. Ihn zu ehren mit unserem ganzen Leben, lassen wir uns in der Anbetung Jesu nicht aufhalten. Legen wir vielleicht das Smartphone einfach in das andere Zimmer, wenn wir mal Ruhe brauchen. Planen wir eine Zeit ein, die wir bewusst mit Jesus verbringen wollen. Denn wenn wir ehrlich sind, für viele andere Ablenkungen unserer Zeit, ja, finden wir doch auch immer eine Möglichkeit. Oder sagen wir vielleicht demjenigen, der uns abhalten will von unserer Hingabe, mal in aller Klarheit, warum uns Jesus, der Glaube, eigentlich so viel bedeutet. Kämpfen wir um unsere Anbetung für den Herrn und erleben wir dann, dass sich das auch nicht aufhalten lässt und dass die Anbetung, wenn wir zu ihr durchdringen, dass sie uns große Freude schenkt. Anbetung vertreibt aber auch die Furcht. Auch das kann man hier gut sehen, Anbetung vertreibt die Furcht. Schauen wir mal auf den Herodes, auf den amtierenden König und auf seine Reaktion, als er den Besuch hier von den Weisen erhält, als sie zu ihm kommen. Vers 2 und 3. Wo ist der neugeborene König der Juden? So wird er gefragt. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Herodes ist voller Furcht. Er ist gepackt von großer Angst, als er von der Geburt eines neuen Königs hört. Und der Grund dafür, der liegt auf der Hand. Na klar, er ist es, der zurzeit auf dem Thron sitzt. Er ist es, der zurzeit die Macht in seinen Händen hält. Und er möchte auch gerne König bleiben. Jede Konkurrenz, und sei sie noch so klein und noch so weit entfernt, jede Konkurrenz bedroht ihn und flößt ihm Angst und Schrecken ein. Herodes war nach allem, was wir wissen von den Historikern, ein besonders ungerechter und ein besonders brutaler Herrscher. Um seine Macht zu sichern, da schreckte er vor keinem Mittel zurück. Selbst einige seiner Söhne und andere Familienmitglieder hat er töten lassen. Und doch, obwohl Herodes sicherlich so ein Extrembeispiel der menschlichen Abgründe und Bosheit ist, sehen wir in seiner Reaktion etwas, was typisch menschlich ist. Wir sehen etwas in seiner Reaktion, was ja geradezu typisch für uns Menschen ist. Als Jesus dann auf dieser Erde wirkte, nämlich als erwachsener Mann, da ließ er keinen Zweifel daran, dass er als König und Herr auf diese Welt gekommen war. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er sich als der Sohn Gottes verstand. Und immer wieder machte er auch deutlich, dass ihm alle Macht und Autorität gegeben ist und dass ihm das gebührt. Er sagt dann zum Beispiel solche Sätze: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16. Mit anderen Worten, er sagte, mir, Jesus, könnt ihr nur folgen, wenn ihr euer vermeintliches Selbstbestimmungsrecht ablegt, wenn ihr mir und meinem Wort folgt. Oder anders formuliert, Jesus verlangt von uns bedingungslose Loyalität, absoluten Gehorsam und beständige Treue. Ich sage das mal nochmal. Jesus verlangt von uns, von seinen Jüngern, bedingungslose Loyalität, absoluten Gehorsam und beständige Treue. Ich weiß nicht, wenn es dir so wie mir geht, dann spürst du zumindest ein kleines Unbehagen jetzt. Denn diese Forderung Jesu, die löst etwas aus in uns Menschen, in unserem Herzen. Tief in uns verankert ist der Impuls zu sagen, niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich tun soll. Niemand. Und auch wenn wir uns bemühen, so im allgemeinen Leben möglichst kooperativ zu sein, als Teamplayer zu agieren, das sind ja so Eigenschaften, die sind gefragt, so ist doch eigentlich der menschliche Instinkt da, dass wir selbst alleine, unabhängig über uns und unser Leben bestimmen wollen. Wie der König Herodes nichts mehr fürchtete als einen König, der ihm die Macht streitig machte, genauso fürchten wir Menschen im Grunde nichts mehr als einen Gott, der Autorität über uns hat. Tief in unserem Herzen, eigentlich, wollen wir nicht Gott und unserem Nächsten dienen. Tief in unserem Herzen wollen wir eigentlich uns selbst dienen. Anders gesagt, in jedem menschlichen Herzen, auch bei dir und mir, da sitzt so ein kleiner König Herodes, der über alles bestimmen will und der sich vom Anspruch Jesu als unserem Herrn provoziert fühlt. Anbetung aber vertreibt diese Furcht vor Jesus und diese Furcht vor diesem Anspruch, den Jesus erhebt, unser Herr zu sein. Anbetung vertreibt dieses Unbehagen, das uns überkommt, wenn wir Jesu herausfordernde Worte hören, mit denen er uns zu Gehorsam und Treue ruft. Aber wie? Wie geschieht das dann? Das geschieht dadurch, dass wir durch Anbetung erkennen, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Durch Anbetung erkennen wir, wen wir da eigentlich anbeten. Wir sehen das hier an den Weisen. Als sie zu Jesus kommen, fallen sie ja nicht nur vor ihm nieder, so als hätten sie darüber nie nachgedacht, was das bedeuten würde. Nein, sie bringen ihm auch Geschenke mit. Sie bringen ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie bringen ihm Gold, weil sie Jesus als den König erkannt haben, der große Macht und Souveränität hat. Sie bringen ihm Weihrauch, weil sie geahnt haben, dass dieser Jesus auch eine priesterliche Rolle hat. Und in der Tat, er würde später das perfekte Opfer für uns werden. Und sie brachten ihm Myrrhe, sie brachten ihm eine Substanz, die Ärzte gebrauchten. Sie brachten damit ihr Vertrauen zum Ausdruck, dass Jesus der große Arzt der Menschheit werden würde. Durch ihre Haltung der Anbetung haben die Weisen eine ganze Menge verstanden von dem, wer Jesus ist. Durch ihre Haltung der Anbetung haben sie ihn erkannt als den großen König, als den Priester, der uns mit Gott versöhnt und als den Arzt, der unsere geistliche Gesundheit wiederherstellen will. Durch Anbetung haben sie erkannt, dass dieser Jesus es wert ist, sich ihm unterzuordnen und ihn zu anbeten und an ihn zu glauben. wer Jesus anbetet, wer diesen Schritt geht, sich dazu durchringt, vielleicht auch ja, dieses Hindernis oder dieses Unbehagen überwindet, was in uns ist, dem vergeht mit der Anbetung die Furcht vor Jesu Anspruch. Wer darum weiß, was Jesus uns geben möchte, der kann sich ihm auch hingeben mit seinem ganzen Leben. Wagen wir dieses Abenteuer der Anbetung, damit wir Jesus als unseren Retter und nicht als unliebsame Konkurrenz erleben. Denken wir daran, wer er ist. Der König, der Priester, unser Arzt und Helfer. Und Anbetung gebührt auch dem guten Hirten. Ein letzter Gedanke, Anbetung gebührt dem guten Hirten. Das ist so ein letzter Grund, warum Jesus unsere Anbetung gebührt, weil er der gute Hirte ist. Als sich die weisen Sterndeuter bei Herodes ja erkundigen nach dem neugeborenen König, da lässt dieser die hohen Priester und Schriftgelehrten sogleich kommen und er sagt, forscht mal ein bisschen nach, schaut mal ins Alte Testament hinein. Und dann kommen sie auch ziemlich schnell darauf, dass dieser von Gott versprochene neugeborene König in Bethlehem geboren werden muss. Vers 5 und Vers 6. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im jüdischen Land bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Im Alten Testament wird also schon verheißen, dass Gott den König, ja diesen neugeborenen König, senden will. Und es wird verheißen, dass das nicht irgendein gewöhnlicher König sein wird. Es wird gesagt, dass er ein Hirte sein soll. Es wird gesagt, dass er ein Hirtenkönig sein soll, nach diesem Vorbild des großen Königs Davids, den er nochmal übertreffen soll. Es ist eigentlich interessant, mal das gegenüberzustellen. Diese Vorstellung, die wir davon haben, was einen König ausmacht, und auf der anderen Seite, was einen Hirten ausmacht. Nun, zunächst gibt es auch etwas Gemeinsames zwischen König und Hirte. Beide tragen Verantwortung für ein Volk oder ja eine Herde. Und beide sind auch befugt, Anordnungen zu machen und Gehorsam zu verlangen. Und doch gibt es ganz gewaltige Unterschiede. So ist der gewöhnliche König, so stellt man sich das vor, und so ist es ja weithin auch gewesen, der gewöhnliche König, der ist mit absolutistischer Machtfülle ausgestattet. Er regiert zunächst einmal ganz häufig, ja, indem er auch auf sich bedacht ist, auf sich selbst. Was ihn zunächst mal interessiert, dafür ist Herodes auch ein wunderbares Beispiel, das ist die Festigung seiner Macht, die Festigung seiner Herrschaft. Es ist ihm wichtig, dass er Einfluss hat, dass er den Einfluss womöglich vergrößert, dass er Ansehen genießt und dass er etwas für die Nachwelt hinterlässt, zum Beispiel große Bauwerke. Auch das hat Herodes gemacht, er hat sehr viel gebaut, sehr große Bauwerke hinterlassen. Und so wohnen eben auch solche Könige in aller Regel in einem großen, prächtigen Palast und sie lassen sich ihr Leben von einer Herrscher, von Dienern und Angestellten verschönern. Kurz gesagt, der König ist zuallererst mal auf sich bedacht. Der Hirte dagegen, der Hirte, er richtet sein Augenmerk darauf, dass es seinen Schafen gut geht. Ihm ist wichtig, dass seine Herde stets genug zu fressen hat und zu trinken, dass sie bewahrt ist vor Wölfen oder anderen Gefahren. Der Hirte erlebt auch in einfachen Verhältnissen unter seiner Herde. Kurz gesagt, nicht er lässt sich bedienen, sondern er dient den Schafen, er dient der Herde. Für den König wiederum sind die einzelnen Menschen seines Volkes gar nicht so wichtig. Er kennt ja nicht einmal ihre Namen. Und schon gar nicht hat er das Leben der Einzelnen im Blick. Der Einzelne ist für ihn nur wichtig, wenn er ihn vielleicht für eine bestimmte Aufgabe braucht. Ansonsten gilt, Hauptsache das große Ganze stimmt und die Steuereinnahmen sprudeln. Der Hirte dagegen erkennt jedes einzelne Schaf. Er weiß nicht nur seinen Namen, sondern er kennt auch seinen Charakter, er kennt seine Stärken, auch seine Schwächen. Er schaut stets nach jedem einzelnen Schaf, dass er auch nicht eines verliere. Jesus Christus ist kein gewöhnlicher König, dem Ruhm, Prunk und Macht wichtig wären. Er ist kein König, in dessen Mittelpunkt das Eigeninteresse stünde. Nein, Jesus ist dieser Hirtenkönig. Er ist dieser gute Hirte, der sich um uns sorgt, der uns nachgeht, der sich für uns aufopfert. Dafür hat er die Herrlichkeit des Himmels, sozusagen seinen königlichen Palast, verlassen und ist auf diese Welt gekommen. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür ist er heruntergekommen in die Niederung dieser Welt. Und darum hat er auch sein Leben für uns hingegeben, wie er selbst es ja sagt. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist diese selbstlose Haltung, die unseren Hirtenkönig Jesus ausmacht. Er sagt dann an anderer Stelle mal, denn auch der Menschensohn, er meint sich selbst, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Warum eigentlich? Warum hat er das getan? Wieso hat Gott solch einen Plan gehabt? Es gibt nur eine Antwort, die man geben kann, weil Gott uns und diese Welt liebt. Jesus ist Mensch geworden, weil Gott dich liebt und dich retten möchte. Wie Johannes 3 es so schön sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist dieses Wunder von Weihnachten. Gottes Liebe ist das Wunder von Weihnachten. Eine Liebe, die uns nur staunen lässt, eine Liebe, die man eigentlich nur erwidern kann durch Anbetung. Als sie den Stern sahen, heißt es hier, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Anbetung dieser weisen Leute war sicherlich unerwartet. Und auch heute ist es eigentlich etwas völlig Unerwartetes, wenn Menschen Gott verehren. Ja, wo gibt es denn sowas? Aber dieser Gott, er hat eben auch, und davon spricht Weihnachten, etwas völlig Unerwartetes getan. Er ist Mensch geworden. Er hat sich geopfert. Er hat uns zuerst geliebt. Tun auch wir etwas Unerwartetes und beten wir ihn an. Amen.